Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Guten Morgen auch von mir. Kennt ihr den Spruch? An manchen Tagen wünschte ich mir, ich wäre noch im Kindergarten im Sandkasten. Zack, Schippe über den Kopf und Ruhe ist. Als ich den Spruch das erste Mal gehört habe, musste ich lachen. Was hier lustig ist, zeigt aber, wie wir so drauf sind, wenn wir uns geärgert haben. Einfach mal draufhauen, Schippe über den Kopf und Ruhe haben. Aber so läuft's ja nicht. Und ehrlich gesagt, so ist es auch noch nie gelaufen, auch nicht im Sandkasten. Denn wenn einer die Schippe über den Kopf kriegt, dann haut der zurück und dann haut wieder der Erste und so geht das dann weiter und ja, Frieden kommt so leider nicht. Und die Ruhe auch nicht. Aber es gibt ein alternatives Programm. Ein alternatives Programm, mit Schuld umzugehen. Und das kommt aus einer anderen Welt. Es kommt direkt aus dem Himmel. Das Programm heißt Vergebung von Herzen. Und es ist so herausfordernd, wie es auch zentral ist. Jesus stellt uns das vor mit einer Geschichte. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Mann Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Als ich ein Kind war, hatte ich eine Schallplatte mit dieser Geschichte als Hörspiel. Ich sehe mich noch im Wohnzimmer auf dem Sofa liegen, sie viele Male anhören und leider gab es keine Erklärung dazu. Die Geschichte hat mich damals schon empört und sie hat mir aber auch Respekt eingeflößt und Fragen offen gelassen. Gehen wir nochmal durch den Text. Jesus hatte zuvor mit seinen Jüngern intensive Themen gesprochen, rund um das Thema Nachfolge. Was mussten sie alles noch wissen? Die Atmosphäre war sehr dicht, die Tage mit ihm waren gezählt. Eine brisante Frage lag Petrus auf dem Herzen, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Petrus war einige Jahre mit diesem Team von Jüngern unterwegs gewesen. Sie alle hatten unterschiedliche Prägungen. da hat das Thema Verletzung und Vergebung innerhalb der Gemeinschaft wohl eine Rolle gespielt. Und nach all der Zeit war bei Petrus noch eine Frage offen. Er traut sich, Jesus diese Frage zu stellen. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder an mir sündigt? Es geht also um Schuld und Vergebung im Jüngerkreis. Petrus fragt aber nicht nur, wie oft er seinem Bruder vergeben muss, er ist auch ganz großzügig. 7-mal. Das ist doch schon was. Die Zahl 7 hat ihren Ursprung im Priesterdienst. Wenn der Priester oder das Volk unabsichtlich sündigten, musste der Priester das Blut des Opfertieres 7-mal gegen den Vorhang vor dem Allerheiligsten sprengen, um die Schuld zu sühnen. Und Petrus kannte vermutlich diese Regel. Er dachte, die Vergebung ist mit 7-mal ausreichend oft geschehen. Aber 7-mal reicht noch nicht. Auch wenn die Zahl 7 für vollkommen steht, braucht es mehr. Denn 7 ist endlich. Und endlich hat eine Grenze. Die Antwort Jesu aber ist ewig. Sie kommt wie immer aus dem Reich Gottes. Sie kommt aus dem Himmel und sie bringt uns den Himmel nahe. Jesus sagt nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Er verlangt viel mehr. Was bedeutet die 70? Die 70 ist auch eine Zahl der Fülle. Aber warum diese Erweiterung? Im Volk Israel hatte die 70 meistens mit Verantwortungsübernahme zu tun. 70 Älteste vertraten das Volk Israel vor dem Herrn. Und als es um Rechtsprechung im Volk ging, wurden 70 Männer ausgesondert, um Mose dabei zu helfen. Jesus sagt also mit 70 mal 7, übernimm für die Entscheidung, die du im Umgang mit Schuld triffst, eine heilige Verantwortung vor Gott und vergib von ganzem Herzen. Und dann erzählt er die Geschichte von einem König und einem hohen Regierungsbeamten, einem Minister. Dieser Minister hat wahrscheinlich eine ganze Provinz im Römischen Reich mitsamt ihren Steuereinnahmen verwaltet. Sonst hätte er nicht Schulden in dieser Höhe haben können. Für Petrus war klar, dass Jesus mit dem König Gott meint. Und der Minister, das war er. Er und die anderen Jünger. Solch ein Minister hatte nun eine unglaublich hohe Summe an Schulden bei seinem Herrn. 10.000 Talente. Um sich das vorstellen können, habe ich eine Rechnung mitgebracht. Ein Talent sind 6.000 Tageslöhne. Dann sind 10.000 Talente 6.000 Tageslöhne mal 10.000, also 60 Millionen Tageslöhne. 60 Millionen Tageslöhne geteilt durch die Tage des Jahres 365 bedeutet also, der Minister hätte 164.384 Jahre arbeiten müssen mit den Sonntagen, um die Schuld bei dem König abzubezahlen. Das wäre niemals möglich gewesen. Die Schuld war viel zu groß. Ohne Begnadigung wäre das Leben von ihm und seiner Familie komplett zerstört gewesen. Aber die Reue des Ministers bewegt das Herz des Königs. Er reagiert voller Erbarmen. Er erlässt dem Minister alle Schulden und schenkt ihm die Freiheit. Der König gibt ein Beispiel für Barmherzigkeit. Er selbst ist die Barmherzigkeit. Ewige Gnade vor weltliches Recht. Hat der Minister verstanden, was er hier gerade bekommen hat? Ich denke nicht. Denn nun baut die Geschichte einen empörenden Kontrast auf. Der Minister handelt genau gegensätzlich. Auf dem Weg nach draußen trifft er einen unterstellten Angestellten. Der hat bei ihm eine verhältnismäßig kleine Summe an Schulden, 100 Tageslöhne. Und das hätte er ihm doch jetzt erlassen können. Aber er ist hartherzig. Er fordert sofortige Bezahlung und würgt ihn sogar. Vor ein paar Minuten hatte er noch genau die gleichen Worte gebraucht. Aber das fällt ihm scheinbar gar nicht auf. Und so lässt er den Angestellten ins Gefängnis werfen und fordert alle Schulden zurück. Die Angelegenheit kommt vor den König und dieser macht seinen Gnadenerlass rückgängig. Nun gilt der Weg, den der Minister selbst gewählt hat, aber auch ihm. Recht vor Gnade. Er muss alles zurückzahlen und kommt ins Gefängnis. Das Gleichnis hat für die Hörer einen gerechten und folgenrichtigen Schluss. Jesus endet nun mit einer direkten Ansprache an die Jünger. So wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Mit dieser Geschichte sagt Jesus also zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Vertrauten. Ich beschenke euch mit unendlicher Gnade. Es steht nichts mehr zwischen uns. Ich bin vollkommen barmherzig und vollkommen gut. Und ich übernehme die Verantwortung für deine Schuld, für eure Schuld. Darum lasst auch ihr Gnade vor Recht ergehen. Sonst gilt das System, was ihr selbst wählt, auch für euch. Diese Gleichnispredigt ist auch für uns eine der zentralen Wahrheiten. Und zwar darüber, wie sich Gott den Himmel auf Erden in der Gemeinde vorstellt. Sie nimmt uns in die Verantwortung, einander von Herzen zu vergeben. Auch wenn das nicht immer leicht ist. Wir schauen uns die beiden Hälften des Gleichnisses nochmal an. Da ist einmal die vertikale Perspektive, Gott-Mensch. Das Kreuz als Lösung für unser Misstrauen. Ich frage mich manchmal auch, ob wir wirklich verstanden haben und es je verstehen können, wie barmherzig Gott ist. Wenn wir von Vergebung reden, müssen wir auch von Schuld reden. Was ist denn eigentlich unsere große Schuld, die uns vergeben ist? Jesus erklärt es seinen Jüngern noch einmal kurz vor seinem Tod. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er den Menschen die Augen öffnen für die Sünde. Er wird ihnen zeigen, worin die Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Darin, dass sie mir nicht vertrauen. Misstrauen gegenüber Gott. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Adam und Eva dürfen im Garten Eden Gott sehen, ihm begegnen. Aber das reicht ihnen nicht. Sie wollen mehr Erkenntnis und essen von dem verbotenen Baum der Erkenntnis. Gott befreit sein Volk aus der Gefangenschaft und versorgt es auf der Flucht, auf der Reise. Aber die Speisekarte ist dem Volk zu klein. Es gibt immer nur Manna. Und so will das Volk zurück. Gott ist auch da und redet zu seinem Volk durch Propheten. Aber das Volk braucht mehr und betet tote Götter an. Und doch, Gottes Liebe ist unverwüstlich. Immer wieder hat er sich seinem Volk angenähert und um Vertrauen geworben. Abraham gab er ein großes Versprechen. Mit Mose und dem Volk schloss er einen Bund und führte es ins verheißene Land. Er setzte Priester als Vermittler ein und Propheten als Sprachrohr. Gott war da, jederzeit, mitten in seinem Volk. Er versuchte, das Misstrauen zu überwinden, aber es gelang ihm nicht, der Abstand blieb. Und dann kam er selbst in die Welt. Er kam in seinem Sohn Jesus Christus. Wie ist Jesus denn mit Schuld zu seiner Zeit umgegangen, mit Schuld bei Menschen, die ihm begegnet sind? Ihm ging es immer zuerst darum, das Vertrauen zu den Menschen aufzubauen. Er packte das Übel der Schuld an der Wurzel, an der Misstrauenswurzel gegenüber Gott. Einer Frau, die viele Männer gehabt hatte, sagte er: Ich kann dich mit dem Wasser des Lebens sättigen. Ich kann dich beschenken. Ich kann deinen Hunger nach Leben satt machen. Oder Zachäus. Der hatte viele Menschen um ihr Geld betrogen. Und zu ihm sagte Jesus: Ich will heute zu dir kommen und mit dir essen. Sei du ein Beschenkter. Jesus hat sich also den Menschen immer zuerst zugewandt, sich mit ihnen zusammengesetzt. Er hat sie erkannt, wie sie waren und sie geliebt, sie berührt. Und er hat ihnen ihr Vertrauen geschenkt. Und bei ihnen hat er Vertrauen geweckt. Er hat ihre Schuld vergeben zuerst und dann waren sie frei, ihr Leben zu verändern. Als Höhepunkt seines Auftrags hat Jesus die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Am Kreuz. Diese riesige Kluft, die durch das Misstrauen der Menschen da war, musste geschlossen werden. Jesus hat die Verantwortung dafür übernommen. Es ist vollbracht, hat er gerufen. Die Trennung zwischen Gott und der Menschheit ist ab diesem Tag aufgehoben. Jesus nimmt uns hinein in diesen Gnadenraum. Und wer diese Gnade empfangen hat, der soll nun auch gnädig mit anderen sein. Dazu haben wir hier in der Gemeinde Gelegenheit. Der zweite Teil, die horizontale Perspektive unter uns, das Geschenk der Gnade weitergeben. Wie ist es zwischen uns in der Gemeinde? Leider reißt das Misstrauen gegenüber Gott auch Gräben zwischen uns. Immer wieder fügen wir uns Verletzungen und Wunden zu. Auch in der Gemeinde fühlen wir uns nicht immer wie im Himmel. Dass sie mir nicht vertrauen, hat Folgen. Wir schauen uns mal an, wie Schuld zwischen uns, wie offene Rechnungen entstehen. Wenn ich nicht glauben kann, dass Gott jeden Tag da ist und für mich sorgt, dann kann die Folge davon sein, dass ich mich vorwiegend um mich drehe, dass ich andere und ihre Nöte vergesse und vielleicht nicht tue, was ihnen helfen könnte. Wenn ich nicht glauben kann, dass Gott mich liebt und wertvoll bin, dass ich wertvoll bin, dann kann die Folge sein, dass ich zu viel von anderen Menschen erwarte, dass Anerkennung und Zustimmung in dem Maß, wie ich mir das wünsche, nicht kommen. Wenn es dann ausbleibt, werde ich vielleicht ärgerlich oder ziehe mich beleidigt zurück, hole meine Schippe raus, wie im Sandkasten. Ja, und die Lieben, die Netten also hier in der Gemeinde, die richten ihr Misstrauen tendenziell eher gegen sich selbst, ihr Misstrauen. Sie glauben, dass sie nichts wert sind und verachten sich oder ihren Körper, ihrer Seele tun sie manchmal nichts Gutes. Das dritte Beispiel. Menschen und die Welt sind nicht berechenbar. Es passieren Dinge, die uns wehtun. Wenn ich aber nicht glauben kann, dass Gott trotzdem gut ist, dass er mich trotzdem liebt und einen guten Weg führt und dass er den Überblick hat, dann habe ich Angst. Das ist normal. Und diese Angst kann aber dann dazu führen, dass ich versuche, mir selbst die nötige Sicherheit zu geben. Und ich versuche dann, die Menschen und die Umgebung zu kontrollieren. Wo ist dein Vertrauen noch klein? Punkt A, B oder C, fühlst du dich nicht versorgt, geliebt oder sicher? Bei mir sind es manchmal alle drei. Ach ja. Aber ich bin ja begnadigt. Ich bin im Gnadenraum des Kreuzes. Also kein Anlass zur Panik. Jesus will auch mir so begegnen, dass ich ihm mehr und mehr vertrauen kann. Und auch das hat Folgen. Das hat gute Folgen, auch für andere. Wir können lernen, einander von Herzen zu vergeben. Ich habe dazu 5 Punkte mitgebracht. Der erste, den habe ich ausgeführt. Das ist die Grundlage, von der ich gerade gesprochen habe. Und das ist auch die Wahrheit. Wir können das aufschreiben, wir können das laut sagen, einander sagen und auch immer wieder in der Bibel lesen. Gott ist da für mich. Er liebt mich. Ich bin wertvoll. Gott ist gut. Der zweite. Mit dem anderen wahr und freundlich reden. Jesus sagt kurz vor diesem Gleichnis zu seinen Jüngern, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh zu ihm hin und rede mit ihm unter 4 Augen darüber. Sieht er es ein? Hast du deinen Bruder gewonnen? Das ist eigentlich sehr offensichtlich, aber passiert doch recht selten. Wir sollen ein klärendes Gespräch führen. Und das lieber zu früh als zu spät. Denn wenn sich lange etwas anstaut, dann wird es viel schwerer, das Gespräch freundlich zu führen. Und dann geht der andere in Abwehr. Aber wenn wir ehrlich und freundlich miteinander reden, dann kommen wir zusammen. Das dritte, den anderen verstehen. Vielleicht lernen wir in so einem Gespräch auch etwas ganz Neues. Warum hat der andere so gehandelt? War er gestresst? Habe ich einen wunden Punkt getroffen? Hat er etwas ganz anderes gemeint, als ich verstanden habe? Zuerst geht es meistens darum, erstmal gut zuzuhören. Vielleicht stellt sich dabei sogar heraus, dass ich selbst nicht ganz unschuldig bin. Und dann kann ich meinerseits etwas verändern, kann mich entschuldigen. Der vierte Punkt. Mein Herz ehrlich anschauen. Was folgt auf Verletzungen? Üblicherweise negative Gefühle und Reaktionen. Angst und Wut und Scham und Ohnmacht. Es ist ganz gut, wenn wir diese Reaktionen wahrnehmen können. Denn diese Gefühle brauchen Raum, um verarbeitet zu werden. Vor Gott klagen, sich etwas von der Seele reden, sich bewegen, kreativ werden und sich möglichst nicht mit dem Gaspedal abreagieren. Übrigens wusstet ihr, dass Tränen helfen können. Jesus hat jedenfalls geweint, sogar öffentlich. Wir dürfen hier wirklich gnädig mit uns selbst sein. Gott ist es auch. Wenn wir diese negativen Gefühle nur wegdrücken, dann können sie in unserer Seele Unheil anrichten. Sie haben das Potenzial, uns zu verbittern und uns hart zu machen gegenüber anderen. Ich persönlich nenne das die selbstgewählte Hölle. Wer es nicht alleine schafft, da rauszukommen, kann andere um Gebet bitten für sein Herz. Ich habe auch schon WhatsApps mit Nachrichten geschickt, betet für mein Herz. Alleine schaffe ich das nicht. Und dann hat das geholfen. Und dann verändert sich auch der Blick. Und wir können anfangen zu verarbeiten und zu vergeben. Mein fünfter Punkt. Loslassen und an Jesus abgeben. Was ist mit schlimmsten seelischen Verletzungen? Mit großer Schuld, die ein Mensch einem anderen angetan hat. Taten, die man kaum aussprechen kann und die oft schwere Auswirkungen haben auf die Seele. Diese Themen haben ihren Platz in der Seelsorge und Therapie. Auch hier sind Schritte möglich, aber sie brauchen einen sensiblen und individuellen Heilungsprozess. Und das kann manchmal ein jahrelanger Weg sein. Wenn du aber heute an diesem Punkt bist, dann will ich dir sagen, Jesus ist an deiner Seite. Er weiß, wie es dir geht. Er sieht dich. Er will dein Tröster sein, mittendrin. Da sein in deinem Schmerz. Und er lässt dich nicht alleine und hilft dir dadurch. Vielleicht kannst du auch dann nach und nach loslassen und die an dir geschehene Schuld an ihn abgeben. Auch das Richten müssen, das Verurteilen abgeben. Denn diese Last ist sehr schwer. Jesus will sie dir abnehmen. Zum Schluss noch eine persönliche Geschichte. Als ich vor vielen Jahren mein Elternhaus verlassen habe, habe ich gewusst, es ist Zeit, einen ersten Vergebungsschritt zu tun gegenüber meinem Vater. Es ist mir sehr schwer gefallen und ich wusste auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Eines Tages lag ich auf meinem Bett und habe an meinen Vater gedacht. Es war ein Ringen um eine Entscheidung. Ich wollte schon vergeben. Und dann war mir Jesus am Kreuz vor Augen, wie er da hing, unschuldig, gestorben für die Schuld der Welt und auch für meine Schuld. Und ich fühlte mich hineingenommen in diese Gnade, in diesen Gnadenraum. Ich wusste, dass ich wertvoll bin und geliebt, egal was war. Und dann habe ich wieder an meinen Vater gedacht und wollte vergeben. Und mir liefen die Tränen herunter und es war wirklich schwer. Und dann habe ich nur ein einziges Wort in meinem Herzen gesagt. Mehr war da nicht möglich. Und dieses Wort war Jesus. Jesus. Es war sehr wenig, so wenig wie ein Senfkorn. Und doch, ich erinnere mich, bei meinem nächsten Besuch habe ich den Abendbrottisch gedeckt für meine Eltern. Und ich war alleine in der Küche. Und ich habe das liebevoll gemacht. Und dann liefen mir wieder die Tränen und das ist wirklich schwer gewesen. Ich musste weinen dabei, aber es war ein Anfang. Mit der Zeit war dann mehr möglich und dieses Senfkorn fing an, in meinem Herzensboden zu wurzeln. Ja, Jesus lädt uns ein in seinen Raum der Gnade. Da will er uns beschenken. Vertrauen wir ihm mehr und mehr. Und das wird uns auch helfen, dieses Geschenk der Gnade, dieses Geschenk der Vergebung von Herzen weiterzugeben. Wo wir das tun, bringen wir andere mit dem Himmel in Berührung. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit für uns selbst, um in unserem Herzen darauf zu antworten, zu reflektieren und leise zu beten. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.